Wir werden gleich in medias res gehen. Also es freut mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen, persönlich, um so ein Shiur anzuhören und sich mit der Tora zu befassen. Und ich möchte hier zitieren Rabbiner Hirsch in seinem Choref, wo er zum Tora-Studium Folgendes sagt. Kurz und scharf. Aber fürs Leben musst du lernen. In dieser Welt, damit du dann die Früchte in der kommenden Welt tragen kannst oder erhalten kannst. Das ist die hohe Regel des Gesetzes. Mit wachem Geist, mit regem Herzen sollst du lernen, um zu üben. Das heißt, es ist nicht nur dazu, dass man gelernt hat, sondern wie setzt man das um? Aus der Lehre das Leben, das eigene zu erlernen. Die Tora ist uns Wegweiser, dass wir das umsetzen können und im eigenen Leben dann jeder für sich versteht, es dann anzuwenden. Nur dann kannst du sie erlernen. Also einfach nur im stillen Kämmerlein sitzen, das ist sehr lobenswert. Aber die Chochme, die Weisheit ist es, so umzusetzen in dem täglichen Gebrauch. Und nur dann erschließt sich dir ihr Inneres. Als ein Mensch, je mehr sich sein Herz und seine Seele öffnet, den geistigen Errungenschaften und den geistigen Vermächtnissen des jüdischen Lebens und der jüdischen Tradition, je mehr sich da es ihm gelingt, sich zu öffnen, je mehr Erfolg und je mehr wird er das Unsatte satt werden lassen. Jeder andere Zweck, sagt Hirsch, sei es Geistes- und Witzesschärfung, sei es gar Ehre und Ansehen und Brot, es hat Wert, weil Hoffnung da ist. Im Umgang mit der Lehre werdest du sie des einen hohen Zweckes halber lieben und lernen, lernen. Und das eine ist, dass man durch eine Sache, mit der man sich abgibt, und man tut es nochmal und nochmal und nochmal, gewinnt man eine Sache lieb. Und daraus lernt man zu lernen. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann fällt es auch sehr viel leichter. Wenn man es zeitweise pausieren lässt, ich meine, ich sage Ihnen ganz offen, wir essen noch jeden Tag normalerweise, außer an den Fasttagen, am Schabbat sogar dreimal. Und wenn wir uns gewöhnen zu essen, dann haben wir Appetit. Und so geht es auch beim Tora-Lernen. Dann fehlt ihm etwas, wenn er keine Tora genossen hat, wenn er dieses Metier nicht in sich einverleibt, in seinem täglichen Werdegang und in seinen täglichen Anwendungen, dann wird es ihm nicht mehr lange gehen, bis es ihm nicht mehr fehlen wird. Aber zum Ziel an sich führt es nicht. Das heißt also, nur zum Showbusiness kommen wir da nicht weiter. Ich habe Ihnen eine kurze Geschichte vorbereitet, die mit dem Wochenabschnitt sehr zu tun haben, in Parshat Tetzaveh. Eine chassidische Geschichte. Ich bin zwar nicht sehr chassidisch vom Typus her, aber ich habe sehr viel auch in meiner Studienzeit mit Chassidim zu tun gehabt. Und deshalb werde ich Ihnen kurz eine chassidische Geschichte vortragen wollen. Und zwar geht es um einen chassidischen Rav, den sogenannten Avas Yisroel. Er war ein Wischnitzer gewesen, hat gelebt von 1860 bis 1936. Und da gibt es eine Geschichte, die über die Mitzwa des Schweigens etwas an Auskunft geben kann. Eines Abends ist dieser Rebbe auf seinem täglichen Spazierweg unterwegs und natürlich sein Schamus dabei. Und er geht da in die Vorstadt, wo etwas reichere Leute wohnen. Dort sind größere Häuser, so ein bisschen Villenviertel, etwas Luxus ist da. Und es waren jüdische Häuser, wo jüdische Familien gewohnt haben, die sich etwas leichter die jüdischen Vorschriften genommen haben und etwas weiter weg waren vom Zulund. Und der Schamus hat sich sehr gewundert, sein Helfer. Was macht der Rebbe in dieser Gegend? Was hat er zu suchen? keiner von seinen Anhängern oder keiner von seinen Chassidim wohnt dort. Und plötzlich hält der Rebbe vor einem von diesen Häusern an. Es war das Haus eines sehr bekannten, reichen Bankiers. Und er klopft an die Tür der Rebbe. Und da kommt der Hausdiener und macht auf, gehen rein. Und die wundern sich, was macht hier der Wischnitzer Rebbe? Und der Schames ist sehr, sehr verwundert. Und der Banker kommt her selber, macht die Tür auf. Und es steht da niemand anders als der leibhafte Wischnitzer Rebbe steht vor ihm. Das war natürlich sehr wundersam und sehr unerwartet. Er begrüßt ihn freundlich, wenn er Shalom Aleichem, wie sich das gehört. Nur was kann sein, dass der Rebbe hier möchte? Und es fängt so eine Art Stummfilm an. Der Bankier hat gewartet und der Schames hat auch gewartet. Und der Rebbe hat auch gewartet. Und er ist dort gesessen, in dem Salon. Und der Rebbe hat kein Wort über die Lippen gebracht. Und dann geht es eine Weile, Stummfilm. Und der Schames bekommt zugeflüstert, was möchte der Rebbe von mir, also von dem Bankier? Und dann sagt der Schames, ja, ich weiß das selber nicht. Und diese Stille geht weiter, noch ein paar Minuten. Und plötzlich steht der Rebbe auf. Und irgendein Wort, ohne ein Wort gesagt zu haben, ist er dran, um das Haus zu verlassen. Jetzt der Bankier springt auf. Was heißt, der Rebbe verlässt sein Haus. Er hat ja weder was getrunken, noch was gegessen, noch hat er was gesagt. Und gesagt, was er will, hat er auch nicht. Auf jeden Fall, er geht Richtung Tür, ohne ein Wort gesprochen zu haben. Der Bankier folgt natürlich dem Rebbe nach, um ihn zu begleiten. Und er geht bis zur Tür. Also, es kommt jetzt zur Verabschiedung. Und bitte entschuldigen Sie mich für meine Frage. Was habe ich für eine Ehre gehabt, dass der Rebbe hat mich persönlich besucht? Warum ist der Rebbe zu mir heute gekommen? Heute Abend. Und der Rebbe hat dann am Schluss gesagt, ihr sollt wissen, lieber Bankier, ich bin eigentlich gekommen, um eine Mitzwa der Torah zu erfüllen. Danke dem lieben Gott, dass ich das erfüllt habe. Jetzt wird es noch komplizierter. Ja? Jetzt weiß man immer noch nicht, was da los ist. Welche Mitzwa wäre es gewesen, was der Rebbe hier möglicherweise erfüllen hätte können durch das Sitzen in seinem Haus? Und der Rebbe hat dann gesagt, unsere Weisen haben uns gelehrt, dass genauso wie es ist, eine Mitzwa etwas zu sagen, das man hört, so ist es auch eine Mitzwa, davon Abstand zu nehmen, wenn man der Überzeugung ist, dass man nicht zuhören würde. Wenn ich wäre gesessen in meinem Haus und ihr in eurem, ich hätte nichts erreicht. Niemand hätte davon Kenntnis genommen, wer hätte sich darüber überlegt, warum er redet oder nicht redet. Auf jeden Fall, der Bankier ist nicht zufrieden mit dieser Antwort. Und er wollte trotzdem wissen, was der Rebbe von ihm wollte. Der Rebbe hat dann seine Hand geschüttelt. Nein, ich persönlich war sicher gewesen, dass ihr werdet nicht hören auf das, was ich euch sagen werde. Der Bankier war sehr erstaunt, er war sehr erstaunt und hat gebeten und gebeten, er möge ihm doch eine Idee geben, um was es sich handelt. Je mehr er bettelte, je mehr hat der Rebbe dagegen gehalten und wollte nicht. Auf jeden Fall, schlussendlich, nach diesen ganzen Quereleien hin und her, sagt der Rebbe dann am Schluss raus, ja, ich wollte wirklich wissen, was ich in meinem Sinn hatte. Ja, natürlich. Und dann sagt er ihm Folgendes. Mein lieber Bankier, ich weiß, es ist da eine Witwe, die hat große Schulden bei eurer Bank. Und es geht da um ein Mortgage, es geht da um ein Haus, das sie abzahlen muss. Und im Moment ist die Witwe in der Situation, dass sie hat kein Geld, um das zu bezahlen, diese Abzahlungen. Und der Rebbe sagt, er weiß, dass in einigen Tagen wird die Bank wird kommen und wird kurzen Prozess machen und wird dieses Mortgage schließen oder wird diesen Kredit auflösen. Und das Haus wird verkauft werden und die Witwe wird auf der Straße stehen. Was wird übrig bleiben? Eine arme Witwe, die vaterlose Kinder hat und er würde ihr eigentlich sehr gerne helfen. Und er bittet den Bankier, er soll dafür sorgen, dass diese Schuld weg ist. Natürlich, der Bankier fällt fast um. Also er kann doch nicht die halbe Welt finanzieren. Wie soll das gehen? Auf jeden Fall, die Geschichte geht dann so zu Ende, dass die Witwe muss nicht das Haus verlassen, es wird nicht verkauft. Und der Bankier hat dafür gesorgt, dass sie finanziell durchgekommen ist. Jetzt frage ich Sie, was hat das mit unserem Wochenabschnitt zu tun? Wie kommen wir zu dem, was ein Mensch bewirken kann, oder durch Sagen oder durch Nichtsagen oder durch seine Handlungen? Wie kommen wir näher zum Gottesdienst? Wie kommen wir näher zum Priesterdienst? Wie kommen wir näher zur Torah? Wie machen wir das? Einer meiner Lieblingskommentare ist der Rabbeinu Bechaye. Er war im 14. Jahrhundert, war er in Spanien, Barcelona, war er tätig gewesen und war dort einen sehr riesen Superkommentar geschrieben zur Torah. Und interessanterweise beginnt er seine Einleitung zur Parashat Tetzaveh, bringt er den Vers aus Mishle, aus den Sprüchen Salomos, Kapitel 27, Vers 9. Wenn Sie das zur Hand haben könnten, wäre das gut, wenn Sie es aufschlagen können. Wenn nicht, werde ich es gleich übersetzen. Mishle, Kapitel 27, Vers 9. Da steht Folgendes. Schämen uktoret, das heißt Öl und Räucherwerk, jesamach leif, erfreut das Herz. Umese greehu, haben Sie es gefunden?
Ja.
Okay. Also hier haben wir ja zwei Sachen. Wir sind ja in unserem Wochenabschnitt haben wir es zu tun mit dem Anzünden der Menorah. Wir haben es mit der Priesterschaft zu tun, die ihre Kleider anziehen muss. Wir schämen uktoret. Yesamachleif. Also das Öl und das Ktoret, wo wir natürlich sehr nahe dabei sind bei dieser Mitzwa vom Anzünden der Menorah. Und das Chore, das Räucherwerk, Samachleif, das hat die Kraft, das Herz des Menschen zu erfreuen. Umese Greyehu, die süße Rede seines Nächsten. Ja, der Rea ist der Nächste, genau, oder eines Freundes. Meazat Nafisch. Und zwar, diese süße Rede oder dieses gute Zureden ist von einem gut gemeinten Rat. Und dann geht er weiter und verbindet die Parascha. Und das ist dann seine Erklärung zu diesem Vers. Was will Shlomo HaMelech hier? Er warnt uns davor, er warnt uns dafür und er gibt uns den guten Rat. Lerachem al hager shegalam im komo um eretz moladeto. Also wir wissen, dass die sozial schwachen Gruppen in unserer Gesellschaft, das ist Ger, Yatom und Almana. Und das war auch der Grund, warum ich diese Almone hier eingeführt habe mit dieser Geschichte. Das sind die Schwächen in unserer Gesellschaft, die Personen, die jemand, der alleine auf der Welt steht, ohne Mann oder ohne eine Familie zu haben oder irgendwie ein Waisenkind, ja, das Vater oder Mutter verloren hat, sei es jetzt halbweise oder ganzweise, der wird besonders betrachtet oder den hat Hashem besondere Wege gestaltet, um ihm zu helfen und zu unterstützen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat das hier zu suchen? was kommt das hier? Wir sind hier bei der, ist nicht die Einweihung, aber wir sind hier bei dem Mishkan, bei dem Tabernakel sind wir hier verbunden. Wie soll das funktionieren? Wer sind die Leute, die sich mit ihm abgeben werden? Wie kommen wir da auf einen grünen Zweig? Und dann bringt er die bekannten Verse. Und ich habe gelernt, wenn man irgendwie einen Pasuk nach einem Wort sucht und den sehr gut verstehen möchte, dann muss man immer gucken, was am ersten Mal vorkommt. Wo kommt das zuerst vor? Ja? Und dann bringt er die bekannten Zugehen, Vegeer lo tone, du sollst nicht quetschen oder du sollst nicht bedrücken, lo tilchatz, das ist ein anderer Pasuk, vatem yedatem es nefesh ager. Und wenn man guckt, wo kommt dieses Wort Ger am ersten vor, dann ist es bei Avraham Avinu. Ja? Dort ist es eigentlich der normale Fremdling, der auf dem Weg ist. Das hat nichts mit Proselytentum zu tun, sondern das ist der Mensch, der nicht in einer sozialen Verbindung gerade lebt, sondern irgendwie herausgerissen ist von seinem sozialen Umfeld. Das heißt, die Tora nimmt hier gerade an diesem Punkt Rücksicht auf den persönlichen Zustand einer Einzelperson. Und Sie wissen ja, wir haben diese Woche, ist das Jahrzeit von Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, er ist der bescheidenste Mensch von jedem, von der ganzen Menschheit. Und natürlich könnte das ein Bewegungsgrund sein, warum das den genannten Rabbiner da bewegt hat, auf dieses Thema so einzugehen. Weil die Gesellschaft besteht eben dort, wo der Rahmen der Schwächsten geschlossen wird, dort, dass da niemand durchfällt, dass da keiner untergeht, dass da keiner aus dem Nest geworfen wird. Da muss man ansetzen. Und das spielt eben hier eine große Rolle. Wie kannst du dich als Kohen in den Tempel stellen? Ja, wie kannst du das machen, ohne dass du für die Schwächsten deiner Gesellschaft gesorgt hast? Wie kannst du Verantwortung nehmen, spirituelle Verantwortung? Das heißt, wir wissen, dass der Tempeldienst und der Dienst im Mishkan, da gibt es sehr, sehr besondere Vorschriften, sei es auch bei der Kleidung der Kohanim, die sind sehr wichtig, dass man versteht. Ich möchte da vielleicht nur kurz einflechten, dass es eigentlich drei verschiedene Kohen-Kleidersorten gibt. Fangen wir an mit Yom Kippur. Die Yom Kippur-Kleidung heißt, das sind die Big de Lavan, die sogenannte weiße Kleidung. Und dann gibt es die Kleider für den Kohen Gadol. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob wir die Zeit haben, die alle durchzugehen. Und dann die Kleider für den Kohen Hedid. Also der einfache Kohen hat vier Kleidungsstücke. Und der Hohepriester hat dann acht Kleidungsstücke. Jetzt sagt er dann später, sagt er weiter, also dieses Öl und dieses Räucherwerk, das erfreut das Herz. Das Öl für die Menorah, für den goldenen Leuchter, sagt er, dass es auch erfreut das Herz, oder ja, Mesamech Liboshe Lakodus Bochu. Das heißt, diese Art von Gottesdienst hat eine innere Kraft oder eine große spirituelle Kraft, dass es erleuchtet oder erfreut eben auch das Herz des Ewigen. Dann sagt er weiter, dass das, was im Mishkan bei dem mobilen Tempel in der Wüste geschehen ist, das ist so aufgewogen, wie die Maße Bereshis, wie das Erschaffen der Welt. Und er begründet das dann weiter mit dem Pasuk aus der Zeit von Noach. Wenn wir gucken in Bereshit Kapitel 8, Vers 11, ja, da steht Folgendes. Vatavo elav hayona. Und es ist zu ihm gekommen, die Taube, Leit Erev, zur Abendzeit, Vine alle Zeit Taraf. Und sie hat dabei ein Olivenblatt als Nahrung. Bemerken unsere Weisen, das Olivenblatt ist eigentlich eine Nahrung, nicht für eine Taube. Das ist nicht ihr normales Futter, das sie hatte. Das heißt, es geht da um einen besonderen Vorgang, herauszuhören, um was es hier geht. Alle seit Taraf. Die Welt war zerstört worden und die Welt war untergegangen und alle Menschen, also die 8 Menschen, die in der Teva waren, und natürlich denke ich sofort an die 8 Kleider eines Kohens, nicht? 8 Menschen wurden gerettet, das heißt, die Zahl 8 spielt hier eine Rolle. Und sie hat dieses Olivenblatt, diese neue Frucht, die jetzt nach dieser Zerstörung der Welt wieder gewachsen ist, hat sie Bepiha in ihrem Mund. Wehe da Noach, und jetzt hat Noach hat erkannt, und das ist ein tiefes Erkennen, wenn es steht in der Torah, wehe da, das ist nicht nur hat gewusst, vorher hat er Französisch gelernt und jetzt weiß er 10 Wörter mehr, sondern wehe da, das ist eine sehr tiefe Erkenntnis der Seele eines Menschen. Ki kalu hamayme al haaret. Er hat gewusst, dass jetzt hat sich geendigt diese Katastrophe, wo das Wasser alles zerstört hat, gegenüber der Erde. Vielleicht noch dazufügend, Hirsch bemerkt dann zu dieser Stelle, es ist besser, bittere, ungewohnte und sonst nicht zusagende Kost selbstständig und frei, als süße und abhängig. Das ist ein bisschen eine andere Richtung der Parshanut. Aber es ist sehr gut, dass sich der Mensch daran gewöhnt, dass er wissen sollte, dass eigentlich alles, was der Mensch in seinen Besitz bekommt, ist ihm alles gegeben vom Himmel. Und er soll sich nicht einbinden, weil er das getan hat und weil er diese Arbeit gemacht hat und intelligent geworden ist durch ein Studium da und ein Studium dort und verschiedene Anstrengungen. Nein, sondern das ist alles die Gabe des Himmels, die ihm dazu kommt, aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht alle unbedingt genau wissen. Und so sagt Hirsch weiter, und so ist für uns das Olivenblatt nicht ein Bild des Friedens. Das heißt, oft wird diese verkündete Olivenblatt in unserer Gesellschaft als Zeichen oder ein Lorbeerblatt oder ein Olivenblatt als Zeichen des Sieges oder des Friedens verwendet, sondern hier sagt, es ist ein Wert der Selbstständigkeit und Freiheit und der Genügsamkeit in der Freiheit. Also das lässt den Menschen auch einen anderen Blick auf die Werte dieser Gesellschaft geben, da wo es nicht darum geht, der Erste, der Schnellste und der Beste und der Wertvollste zu sein in den Augen der Welt, sondern es geht darum, auch in dem, was der Mensch zur Verfügung hat, sei es an Gesund, sei es an Finanzen, sei es an Sechel, an Verstand und so weiter, dass es darum geht, Danke zu sagen und auch einen gewissen Respekt zu haben vor dem, was er bekommt. Jetzt im Pasuk 20, in unserem Kapitel vom Anfang, in Vers 20, Vatate Zavet bin Israel, wie Kru Elech Hashem und Zayt Zach, Katit Lama'or. Also du sollst dir nehmen Öl von einem Olivenbaum, also von Oliven, Zach, speziell fein, Katit Lama'or. Es muss gestoßen sein, für das Licht, also für die Menorah. Bemerkt der Rabbeinu Bechaya eine sehr interessante Sache, die ich wahrscheinlich lange Jahre nicht gesehen und nicht mitbekommen habe. Er sagt hier in diesem Wort Katit, ist etwas Wichtiges angedeutet. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie mit Gematriot etwas anfangen können, aber es gibt hier dieses Wort Katit, besteht aus 4 Buchstaben. Ein Kaf und ein Taf. Zahlenwert 420. Und ein Jud und ein Taf. Das ist 410. Ich sagte, hier sind angedeutet, sagt der Rabbeinu Bechai, hier ist angedeutet, dass die Zeit, die der erste Tempel gestanden hat, waren 410 Jahre. Das ist der dritte und der vierte Buchstabe in seinem Zahlenwert. Und der zweite Tempel ist gestanden 420 Jahre. Das heißt, jüdisches Denken geht über viele Generationen hinweg. Und es geht hier nicht darum, um Beweise anzugehen und Beweise zu liefern, sondern es geht hier darum, zu zeigen, wie weit jüdisches Denken, wie offen und wie viel weitreichend eine Erklärung sein kann, um einfach nur beim gewöhnlichen Pschat zu bleiben, bei der gewöhnlichen Erklärung. Und dann fährt er weiter, aber der dritte Tempel, Lamaor, das ist das nächste Wort, Lamaor, für das Licht. Und da bringt dann einen Vers, das geht jetzt dann zu weit, wenn wir das ausführen wollten, da haben wir schon nicht mehr die Zeit dazu. Aber Chazal, unsere Weisen, verstehen aus ganz einfachen Psukim, aus ganz einfachen Werten, die wir einfach da vorbeilesen würden, wenn wir es nicht angucken würden, würden wir an der Realität auch ein bisschen vorbeigucken, je nachdem. Also so kleine Andeutungen können uns helfen, in einer sehr verworrenen und eher sehr unter schwierigen Umständen sich entwickelnden Gesellschaft einen Leitfaden zu sehen und die Landkarte mit verschiedenen Dimensionen anzugucken. Was ich noch als Pflicht empfinde, dass ich in der verbleibenden Zeit, dass ich wenigstens die Kleider der Priester, der Kohanim, dass wir die mal benannt haben. Ich habe am Anfang gesagt, dass der normale, der gewöhnliche Priester hat vier Kleider. Das erste, was er anzieht beim Tempeldienst, wenn er sich vorbereitet darauf, das sind die Michnasayim, also sozusagen die Hosen. Die sind dann knielang. Und das zweite, was er anzieht, ist das Getonet. Das ist eine Art Rock aus Leinen, das er als zweites anzieht. Und die dritte Sache, die wichtig ist für seinen Tempeldienst, das ist der Avnet, das ist der Gürtel. Oder was bei den Chassidim dann Gartel heißt. Und das vierte ist die Mitznefet. Der Mitznefe, das ist eine Mütze, die gehört zu seiner Ausstattung, dass er so seinen Tempeldienst verrichten kann. Man darf nicht vergessen, dass auch wenn ein Priester Tempeldienst hat, ist er nicht befreit von den Tfilin. Also es ist selbstverständlich, dass er Tfilin getragen hat. Auch ein Hohepriester hat Tfilin getragen. Jetzt dazu, der Hohepriester hat dazu noch vier zusätzliche Kleider gehabt. Das erste war, also das fünfte dann, ist der Choschen, das ist ein Brustschild, das er über den Meil festgemacht hat. Dann ist noch das Ephod, auch ein Rückenteil, das von hinten her den Rücken so einfasst, dass alles hält, was er tragen muss. Er muss ja diesen Brustschild haben auf der vorderen Seite. Und der war bestimmt nicht so leicht. Und in diesem Brustschild waren 12 Steine angebracht für jeden Stamm des jüdischen Volkes. Und dann ist noch der Zitz. Das ist ein Stirnband, eine sehr wundervolle, so eine Art Stirnband, das aus Metall war, aus Edelmetall, und das musste er noch tragen. So, also ich glaube, schließen möchte ich eigentlich mit dem Zukim aus dem Propheten Jeschajahu 58. Da sagt der Prophet Folgendes: Vetafeik laraev nafshecha. Und du dem Hungrigen auch deine Seele entgegenbringst. Venefesh na'ana tashbia. Und du die darbende Seele sättigst. Vezarach bachoshech orecha. Und dann wird in der Finsternis dein Licht erstrahlen. Vafeilatcha katzaharaim. Und deine tiefste Dunkelheit wird dem Mittag gleich. Danke mich fürs Zuhören.